Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Zu Gast in dieser Stunde der Schriftsteller Ilya Trojanow mit seinem neuen Buch Fans. Heute erscheint es und an dieser Stelle gleich mal ein Gruß an seinen Co-Autor, den Grazer Germanisten Klaus Zeiringer. Bekannter Professor, Kritiker, aber auch erklärter Sportfreak. Er kann heute leider nicht mit uns zusammen sein. Wie kam es denn, Herr Trojanow, zu dieser Co-Produktion, zu diesem gemeinsamen Buch bei einem Spiel?
Na, worüber unterhält man sich, wenn so zwei literaturaffine Menschen zusammensitzen? Natürlich über Sport. Und wir haben festgestellt, A, dass wir beide glühende Fans sind, aber B, was viel wichtiger ist, dass es aus irgendeinem unerklärlichen Grund kaum gute Bücher über das Phänomen des Fans oder der Fans gibt. Das heißt, die Tatsache, dass, was glaube ich jeder sofort einsehen wird, anhand der unterschiedlichen Fankulturen sich auch unsere Gesellschaft abbildet, dass man vieles von dem, wie wir sind, wer wir sind und was wir sein möchten, anhand des Phänomens Fans erzählen können, das scheint sehr wenigen bisher aufgefallen zu sein.
Und vor allem ist es uns, glaube ich, allen aufgefallen während der Corona-Zeit, als nämlich Sport ohne Zuschauer, ohne Fans stattfinden musste, was wirklich ein Quatsch sondergleichen war, weil man gleich gemerkt hat, dass es eigentlich was völlig anderes geworden ist. Also ich habe in dieser Zeit völlig das Interesse an Fußball oder Tennis verloren, was ich immer so gern geguckt habe. Ich bin jetzt auch kein Fan, kein Anhänger von irgendeiner Mannschaft, sondern nur Zuschauer. Und das ist nochmal ein großer Unterschied, ne?
Sie haben völlig recht. Das eine der Sachen, die wir immer wieder beschreiben, ist, dass eigentlich das Entscheidende auf den Rängen stattfindet. In vielen Sportarten ist das, was auf dem Spielplatz, Spielfeld abläuft, eigentlich Nebensache. Ein Vorwand, ein Anlass, eine Motivation, um sich als Fan selber in Szene zu setzen. Und ohne Fans war es dann tatsächlich eine tote Angelegenheit.
Ich meine, Sie selbst beschreiben, wie Sie zum leidenschaftlichen Baseball-Fan wurden. Meine Güte, dieses Spiel, das in Europa so gut wie niemand kapiert. Wir machen jetzt keinen Ansatz irgendwie mal mit den Regeln, Herr Trojanow. Aber wie kam es denn dazu, dass Sie ja zum nachgerade bibbernden, mitfiebernden Anhänger der St. Louis Cardinals geworden sind?
Ja, noch schlimmer, mein Tag wird strukturiert. Also heute Morgen bin ich aufgewacht und habe mir erstmal angeschaut, wie haben wir gestern Nacht gespielt, wegen der Zeitverschiebung. Wir haben 15-1 verloren zu Hause, 15-1. Ich habe dann 3 Kaffees gebraucht, um mich von diesem Tiefschlag zu erholen. Das ist wirklich jeden Morgen. Baseball wird ja über 160 Mal gespielt, von Frühjahr bis Herbst. So beginnt fast jeder meiner Morgen.
Ja, aber
der Grund war, dass ich, als ich eine Gastprofessur in St. Louis hatte, bin ich natürlich ins Stadion. Und siehe da, ich hatte das Gefühl, das Stadion bei Baseball ist einer dieser großen viktorianischen Romane des 19. Jahrhunderts.
Da ist alles drin. Den Vergleich habe ich aber echt noch nicht gehört.
Da ist alles drin. Da sind die Großeltern mit ihren Enkelkindern. Da ist eine Gruppe von Frauen, die sich über alles Mögliche unterhalten und gelegentlich mal aufs Spielfeld gucken. Das sind junge Männer, die irgendwie grölen und sich volllaufen lassen. Das sind ganze Großfamilien. Da war ein 10-jähriger Junge mit Brille. Ich habe mich selber in ihm erkannt. Der hat ein Buch gelesen. Es sind die absoluten Freaks, die jeden einzelnen Spielzug notieren, in Kladden. Also alles, die gesamte Bandbreite.
Aber wie hat denn bei Ihnen das funktioniert, Herr Trojanow? Ich meine, okay, Sie gehen in ein Stadion, sehen diese Atmosphäre ganz prima, haben sich vielleicht auch eine Tüte Chips geholt und ein Bierchen und so. Aber dann guckt man auf dieses Spiel und hat keinen Schimmer davon. Ich meine, es muss Sie doch dann irgendwie mal so gepackt haben, dass Sie sich dann richtig gefuchst haben in die Geschichte, oder?
Wissen Sie, was ganz toll ist, wenn man sofort eingesteht, dass man keinen Schimmer hat und das allen Leuten mitteilt.
Ach.
Das war beim Baseball genauso wie bei Cricket. Ich habe ja in Indien gelebt und ich hatte das Glück, das erste Spiel zwischen Indien und Pakistan seit Jahrzehnten erleben zu dürfen. Man sagt sofort, können Sie mir das erklären? Und dann gibt es so eine Art Sportpatriotismus, der durchschlägt. Die Leute sind unglaublich begierig, ihre Lieblingssportart einem in allen Details zu erklären. Und da muss man nur noch zuhören. Und bei Cricket war es so, ich hatte 80 Lehrer um mich herum.
Die Freuden des Baseballs sind für Uneingeweihte nicht offensichtlich. Diesen schönen, eleganten Satz von Ihnen kann ich persönlich voll unterschreiben. Ihr Buch ist aber auch wirklich tief geprägt von einer kritischen Sportleidenschaft, die Sie und der Klaus Zeiringer ja doch oft in Abstand treten lässt, zur Kommerzialisierung etwa, dem Multimilliardengeschäft, wo der Fan ja doch ja im Grunde nur die dumme Kuh ist, die ohne Ende gemolken wird. Ich meine, bei diesem System der Verbände, der Konzerne, der Oligarchen, da muss man doch eigentlich ständig ja abkotzen als kritischer Mensch und dann hockt man doch wieder vorm Fernseher. Was ist denn das für ein Mechanismus?
Das ist ein großes Paradox. Das ist die Widersprüchlichkeit zwischen unserer Vernunft und unserer Leidenschaft. Klaus Zeiringer und ich haben bei der letzten WM eigentlich einen Boykottaufruf veröffentlicht, dass man aufgrund der Mafiotisierung des Sports sich das eigentlich, natürlich aufgrund auch der Menschenrechtsverletzungen, sich das einfach nicht mehr anschauen sollte. Ich habe es durchgehalten, die gesamte Vorrunde, aber ich glaube im Viertelfinale bin ich dann schwach geworden und habe mich selber geschämt. Es ist so, dass Klaus Zeiringer mehrere Bücher geschrieben hat, in denen er eine stupende Anzahl von Daten, Fakten und Anekdoten über UEFA, FIFA und IOC, er hat ja zwei Bücher über die Olympischen Spiele geschrieben. Das heißt, wir verfügten nicht nur über diesen kritischen Geist, sondern über sehr, sehr viel Information, was alles schief läuft. Und es ist ja interessant, ich habe neulich erst einen Artikel gelesen, dass viele Fans sich ja tatsächlich von der Kommerzialisierung wegbewegen. Zwei Beispiele in Deutschland. Das eine ist, dass der Fanprotest jetzt erfolgreich war.
Wochenlang Tennisbälle in den Stadien, ne?
Ganz genau. Und diese Tennisbälle waren erfolgreich. Es gibt eine Abkehr von dem Ausverkauf des deutschen Profifußballs. Das andere ist aber, das wissen sehr wenige Leute, die zweite Bundesliga ist wahrscheinlich die erfolgreichste quasi Liga in der zweiten Reihe auf der Welt. Und viele Leute in anderen Ländern staunen, wenn sie hören, dass bei den Top-Teams, nehmen wir mal St. Pauli, es mehrere 10.000 Zuschauer gibt. Und es gibt auch inzwischen Leute, kommt auch in unserem Buch vor, die ein Leben lang ganz, ganz konsequent ihren Verein verfolgen und ihren Verein unterstützen, auch wenn er in der dritten, vierten, fünften Liga ist.
Wissen Sie, ich war wirklich getröstet bei diesem Kapitel, in dem Sie da schrieben, wie der Klaus Zeiringer und Sie dazu den Boykottaufruf da 2018 durchziehen wollten. Weil bei mir und meinen Bekannten und Freunden ging es nämlich ganz genauso, ja. Man kann da nicht zugucken, 2000, das ist überhaupt nicht möglich, ja. Und dann wird das boykottiert und beim Viertelfinale ging es mir ganz genauso, bin ich auch zusammengebrochen, habe dann geguckt mit schlechtem Gewissen. Aber nochmal zu anderen so internen Fan-Mechanismen, die Sie auch beschreiben. Ein super Kapitel, wie ich finde, handelt von Männlichkeit. Und da schreiben Sie, wie erstaunlich doch reaktionär das Fansportkollektiv hier ist, also immer noch voller Sexismus, voller Rassismus, voll von blödestem Chauvinismus, völlig hintendran eigentlich, wenn man sich die gesamtgesellschaftliche Entwicklung anschaut, also Homosexualität in jeder freien Gesellschaft, kein Thema, kein Tabu, aber immer noch wagt es kein Fußballprofi, sich in seiner aktiven Zeit als Schwuler zu outen. Wie ist das denn zu erklären, so dieses bescheuerte Fan-Hinterwäldlertum?
Das ist damit zu erklären, und das beschreiben wir in allen Kapiteln, dass das Event, dieser Freitag, Samstag, Sonntag im Stadion, in der Halle, eine Auszeit ist. Das heißt, dass man tatsächlich auch in der Wahrnehmung des einzelnen Fans das nicht als Teil der alltäglichen Realität wahrnimmt, sondern als eine fast theatrale Aufführung, ein Einstieg in etwas anderes. Man ist dann anders, man inszeniert sich selbst, man partizipiert an oft karnevalesken oder dramaturgisch aufgebauten Anlässen, also Stichwort Gesänge, Stichwort alle möglichen Kostüme, die man sich einfallen lässt, zum Beispiel beim Darts ganz typisch. Und insofern bringt das ein italienischer Fan von AS Roma auf den Punkt, der sagt: Ich glaube, während der Woche bin ich ein anständiger Mensch. Am Wochenende bin ich ein Arschloch.
Man Immerhin hat sich aber auf der anderen Seite einiges getan, was den Frauenprofisport betrifft. Ne? Die Frauenfußball-WM der letzten Zeit, die waren Publikumsrenner und kein dümmlich männliches Wort ist mehr zu hören oder auch nur erlaubt. Ein spanischer Fußballpräsident fliegt aus dem Amt wegen Übergriffigkeit. Da tut sich was, ne? Das ist schon ein Fortschritt, oder?
Ja, also absolut. Wir haben das dann auch ein bisschen überprüft bei der Handball-Frauen-WM in Dänemark. Das war letzten Dezember. Und bei den Heimspielen, also als die Däninnen gespielt haben, war tatsächlich das Stadion nicht nur voll, sondern absolut gemischt. Also da haben die Frauen genau, die Männer und die Frauen gemeinsam gejubelt. Mhm. Aber es ist immer noch leider ein bisschen eine Ausnahme. Es gibt wunderbare Ausnahmen. Es gibt ja auch in den deutschen Fußballstadien zunehmend mehr Frauen. Inzwischen ja auch Fanvertreterinnen. Aber es ist zugleich so, das ist meine Lieblingsanekdote von einer Lesung von mir. Eine Frau kommt zum Signieren, der Mann neben ihr schaut traurig und sie erklärt mir, wir haben eine Vereinbarung, er begleitet mich zur Lesung, ich begleite ihn ins Stadion.
Auf eine Sportart müssen wir noch kommen, weil Sie da sind, Sie nämlich ein echter Fan und glaube ich auch ein Könner, ne? Haben Sie schon beschrieben. Im Tennis waren Sie nämlich als Kind schon gut und jetzt stehen ja bald wieder die großen Grand Slams an, die French Open, Wimbledon, und ich war ja ganz neidisch zu lesen, dass Sie wirklich bei diesen Grand Slams waren, in Wimbledon vor allem. Sie hatten das Privileg, da Karten zu bekommen, ein herrliches Kapitel schreiben Sie darüber. Wie war das denn, Herr Treuer, noch so bei diesen Tenniskrönungsmessen dabei zu sein?
Ich muss Sie leicht korrigieren. Das war nicht ein Privileg, sondern ich stand in der berühmten Queue. Und das war eigentlich das Highlight. Das war fast noch mehr, hat mir mehr Freude bereitet als die Spiele. Man geht dorthin. Es ist, ich glaube, es war so 5 Uhr in der Früh. Manche Leute zelten, die bauen dann ihre Zelte ab. Man bekommt eine Nummer, man sitzt auf dem englischen Rasen und wartet. Und irgendwann mal reiht man sich ein in der schönsten, formvollendetsten Queue, die England jemals gesehen hat. Und bekommt dann tatsächlich, wenn man früh genug da ist, Karten für die Spiele. In dem Fall waren wir ein bisschen spät dran und haben nur für den Platz 1 bekommen, also nicht für Center Court.
Dann habe ich das falsch verstanden, weil nämlich so wie Sie das schildern, da haben Sie so eine hohe Nummer, dass Sie nicht drankommen. Und später dachte ich, naja gut, der als Schriftsteller oder Pressevertreter hat dann halt ein Ticket bekommen. Es gibt ja so unter literarischen Tennisfans so einen ikonischen Text, ne, von David Foster Wallace, so die verstorbene US-Legende, eine Reportage über ein Spiel von Roger Federer. Er schreibt da, kein Unterschied kann größer sein zwischen live dabei sein und vorm Fernseher sitzen bei so einem High-Capacity-Match, also von solchen Größen. Ist das wirklich so, dass man da dass das ein Unterschied wie Tag und Nacht ist?
Ja, ich habe das noch ein bisschen erweitert. Ich war übrigens der Sachberater des deutschen Übersetzers von dem Wallace-Text. Insofern kenne ich den sehr gut. Ich habe das noch ein bisschen erweitert, dass es einen riesigen Unterschied ausmacht, ob man an der Seitenlinie sitzt, also ungefähr auf Höhe des Netzes, oder hinter dem Spieler, weil man unterschiedliche Qualitäten des Spiels eher erlebt, erfährt und analysieren kann. Wenn man auf Höhe des Netzes sitzt, dann ist das die Rasanz, die unglaubliche Geschwindigkeit und die unglaubliche Bewegung und eigentlich die Ahnung des Spielers. Heutzutage sind die Spielzüge dermaßen schnell, dass man sich eigentlich bewegen muss in dem Moment, in dem der Ball geschlagen wird und nicht erst warten muss zu schauen, wohin geht er. Wenn man hinter dem Spieler sitzt, dann sieht man die Strategie viel besser. Dann sieht man tatsächlich, wie David Foster Wallace es beschreibt, wie ein Meister wie Federer den Spiel Zug vorbereitet, wie er über mehrere Schläge hinweg den Gegner tatsächlich ausbalanciert, austrickst und in die Leere laufen lässt.
Und
fand ich faszinierend.
Weil Sie das so genau gesehen haben, geht Ihnen Rafael Nadal auf die Nerven mit seinen Tricks und Dingsbum, seinen endlosen auftitschenden Bällen und dann immer sich ins Gesicht fassen. Die Gegner, sie haben manchmal schon völlig genervt.
Also wenn man da stundenlang sitzt und Rafa zuschaut, dann denkt man sich, die große, Das große Geheimnis, wieso er so erfolgreich war, ist, dass er einfach seine Gegner entnervt
hat. Oh, das ist gemein.
Weil er mehr Rituale hat als die orthodoxe Kirche. Also das sind Messen der Ritualisierung bis hin zum Handtuch. Das merkt man im Fernsehen nicht. Aber wenn man in den Pausen dazwischen, also in den Werbepausen, dort sitzt und sich das genau anguckt, dann merkt man, es ist jemand, der aus der Gewohnheit eine hohe Messe gemacht hat.
Ja, aber so ganz Herr Treuhandhoff, ich meine, Rafael Nadal hat 10-mal oder 12-mal die French Open gewonnen und er ist ein Genial. Also für mich ist er der König der Löwen, ja, irgendwie als Tennisspieler. Und ich glaube, er kann auch schon ganz gut spielen, ne?
Aber was wir jetzt hier erleben, Herr Scholl, ist das, was Fantum so toll macht. Und das beschreiben wir ja immer wieder, der Streit zwischen zwei Passionierten. Sie als Nadal-Fan, ich als Federer-Fan. Ich finde, Nadal ist rohe Gewalt.
Was sagen Sie zu dem jungen neuen Spanier, der kleine Alcaraz? Der ist doch ein neuer Killer, oder? Was der für einen Spaß hat?
Aber das ist sozusagen Nadal in neu. Ich finde ja andere Spieler viel aufregender. Also ich finde ja Sinner finde ich fantastisch.
Immerhin schon die Nummer zwei. Na gut, also in den nächsten Wochen kommen trotzdem schwere Entscheidungen auf uns zu. Es wird so ein Sportsommer, ne? Also die Wimbledon findet statt, wenn auch schon die Fußball-EM läuft. Was machen Sie dann mit dem Klaus Zeiringer zusammen vielleicht?
Naja, wir wollen ja schauen, ob wir von Mal zu Mal unseren Boykott etwas tiefer ins Turnier hineindrücken können. Also ich werde bei der Fußball-WM versuchen, tatsächlich mindestens bis zum Viertelfinale durchzuhalten.
Vielleicht Wieso denn?
Es ist so, wenn man sich beschäftigt hat mit UEFA, FIFA und mit IOC, das sind wirklich mafiöse Organisationen, das kann man in keiner Weise rechtfertigen.
Na, wie auch immer. Ich wünsche einen schönen Sportspaß bei allem. Danke jetzt erstmal für Ihre Zeit, Ilja Treuhandhoff hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie bleiben bei uns und wir unterhalten uns später weiter. Bis dann.